Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie doch verhältnismäßig zahlreich gekommen sind. Bei dem schlechten Wetter war ich nicht so optimistisch. Außerdem bin ich mir natürlich bewusst, dass der Name Brentano nicht zu den populärsten Gestalten in der deutschen Dichterwelt gehört. Wenn man ihn vergleicht etwa mit Heinrich Heine oder den Josef von Eichendorff oder den Mörike und so weiter. Die drei sind auf jeden Fall wesentlich besser bekannt. Und trotzdem möchte ich behaupten, diesen drei Namen ist der Name Brentano ebenbürtig, eben wegen der Qualität seiner Werke. Ich habe hier ein paar so Kopien von Porträts von Brentano. Das ist wohl das früheste, dieses Knabenhafte. So sah er aus, als er seine erste Liebe hatte, zu einer übrigens verheirateten Frau. Dann, das ist auch ein verhältnismäßig frühes, das schnell in einem Gasthaus hingekritzelt worden ist, aber nicht ganz fertig geworden ist. Das hier, das ist eine besondere Ehre für ihn gewesen. Das wurde in Berlin im Auftrag des Königs von Preußen gemacht. Und hier, das ist eines der letzten, ist übrigens in München entstanden, weil Brentano die letzte Zeit seines Lebens in München verbracht hat. Dieses Porträt hat die letzte, wie soll ich sagen, eine Geliebte will ich jetzt nicht sagen, die letzte Freundin von ihm, die Emilie Linder, die eine Malerin in München war, gemacht. Hier haben Sie das Titelbild der Sammlung des Knaben Wunderhorn, wo also ganz fantastisch dieses Horn dargestellt ist. Und hier haben Sie auch ein Titelbild, das Titelbild von Brentanos größter böhmischer Dichtung, nämlich die Gründung Prags genannt. Dieses Drama ist auch vielleicht sein größtes und genialstes, das er geschaffen hat. Das ist dann, auch von einem Zeitgenossen, von einem Freund gezeichnet worden, sieht etwas weniger den übrigen ähnlich. Meine Damen und Herren, seit 1805 versammelte sich in Heidelberg der Kreis der sogenannten jüngeren Romantik. Dort wurde das Erbe der älteren Romantik, deren Zentrum in Jena lag, gepflegt. Waren es aber in Jena nur exklusive Kreise, denn man verstand sich als besonders weise und die Weisheiten, die dort nun gepflegt wurden, sollten gar nicht unters Volk kommen. So traten jetzt in der neueren Romantik in Heidelberg neue Themen dazu, denn jetzt wollte man erzieherisch auf das ganze Volk wirken und wollte auch beitragen zu den vielfältigen Reformen in Preußen und in Deutschland, über die damals gesprochen wurde. Dabei war man sich bewusst, dass das Wort Reform eigentlich ursprünglich immer bedeutet, zurück zu einem guten Zustand der Vergangenheit. Und den sah man im deutschen Mittelalter, weil dort, wie man meinte, der Glaube, das Christentum, noch besonders glaubwürdig gelebt wurde. Das völkisch-religiöse Erlebnis und der Wille zur Restauration gingen aus solchem Denken dann hervor. Dagegen das philosophische Interesse trat zurück. Das stärkste, genialste und vielseitigste Dichtertalent dieser jüngeren Romantik war zweifellos Clemens Brentano. Dieser ruhelos improvisierende, von der Poesie besessene Poet Brentano soll also heute Abend im Mittelpunkt meiner Betrachtungen stehen. Und etwas hat nun die Frau Simon schon angedeutet. Da nun Neugablonz, wo der Vortrag stattfindet, ein Stadtteil von Kaufbeuren ist, kann ich nicht umhin, gleich eins zu betonen: Clemens Brentano, der Sohn der Goethe-Freundin Maximiliane Brentano, von Goethe Maxe genannt, war zugleich der Enkel der gebürtigen Kaufbeurerin Sophie von La Roche, geborene Gutermann. Ihr Geburtshaus liegt in dem Eckhaus Ringweg Ludwigstraße. Nebenbei gesagt, diese Sophie Gutermann war einst die Jugendgeliebte eines weiteren großen deutschen Dichters, nämlich Christoph Martin Wieland, und hat auch selbst einen ehrenvollen Platz in der deutschen Literaturgeschichte. Sie wurde die erste Autorin eines deutschen Frauenromans, Geschichte des Fräulein von Sternheim. Und es ist eigentlich für mich heute noch sonderbar, sehr sonderbar, dass es in Kaufbeuren für diese bedeutende Persönlichkeit in der Entwicklung der deutschen Literatur noch keine Straße gibt, die ihren Namen festhält, verewigt. Aber zurück zum berühmten Enkel der Kaufbeurer Sophie, zu Clemens Brentano. Ich sehe mich außerstande, muss ich gleich zu Beginn sagen, in der Kürze der Zeit, Ihnen den wechselvollen Lebenslauf des Dichters Brentano eingehend darzustellen. Auch eine Würdigung seiner Werke würde unseren heutigen Rahmen sprengen. Das ist umso bedauerlicher, als gerade die genialsten Stücke seines vielfältigen Oeuvres nie Bildungsgut des deutschen Volkes geworden sind. Bekannt wurde Brentano natürlich durch die Sammlung alter deutscher Lieder, die er zusammen mit seinem treuen Dichterfreund Achim von Arnim unter dem Titel des Knaben Wunderhorn 1806 in Heidelberg herausbrachte. Obwohl es sich hier keineswegs um eine Deutschtümelei handelt. Ich habe das auch schon gelesen, das sei eine Deutschtümelei gewesen und da sei der deutsche Nationalismus ausgegangen. Es ist überhaupt ein böses Schimpfwort unserer Tage. Viele dieser Lieder, die dort aufgenommen worden sind, die stammen sogar aus anderen europäischen Ländern. Und einige Liedertexte hat dann Brentano noch selbst hinzugedichtet. Hat dieses Werk eines unpolitischen Dichters in einer Zeit deutscher Ohnmacht, Napoleonzeit, das gesamtdeutsche Bewusstsein gewaltig gestärkt. Und der Reichsfreiherr von Stein hat später geurteilt, in Heidelberg habe sich ein guter Teil desjenigen Feuers entzündet, das später die Franzosen verzehrte. Was aber war sonst noch aus Brentanos Gesamtwerk den Zeitgenossen teuer? Es war vor allem jenes dreibändige Werk, das in den Jahren 1819 bis 1824 entstand, als der Dichter die Visionen einer stigmatisierten Nonne fünf Jahre an ihrem Bett verweilend aufzeichnete. Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich, Augustinerin des Klosters Agnetenberg zu Dülmen. Dülmen liegt in Westfalen. Der erste Band erschien erst 1833. Die nächsten Bände erschienen erst nach seinem Tod. Den ersten Band, den er noch selber herausgeben konnte, den gab er in seiner Bescheidenheit und Demut ohne Nennung seines Namens heraus. Und Brentano, der vorher meist ein freizügiges Bohemleben geführt hatte, war nun nach einer Generalbeichte in den Schoß der katholischen Kirche zurückgekehrt und blieb es bis zu seinem Tod in Aschaffenburg im Jahr 1842. Freilich verfiel Brentano in den letzten 2,5 Jahrzehnten seines Lebens zeitweise auch in ein, das muss auch gesagt werden, in eine lähmende Bigotterie. Sind uns heutigen die bleibenden Schätze dieses Dichters näher, der in allen Gattungen der Literatur Großes, Geistvolles und Anrührendes geschaffen hat? Ihnen, verehrte Zuhörer, sind vielleicht einige von Brentanos Kunstmärchen wie Gockel, Hinkel und Gackeleia bekannt. Vielleicht kennen Sie auch die unvergleichlich schöne Geschichte, die zu seinen wenigen Novellen gehört, Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl. Auf dem Gebiet des deutschen Kunstmärchens ist Brentano der vollendete Meister schlechthin. Wahre Kleinode, wahre Perlen finden sich im Riesenwerk seiner Lyrik und darüber lässt sich allerdings nur im Zusammenhang mit seinem Leben und dichterischen Ethos sprechen. Geboren wurde Clemens als Enkel eines aus Oberitalien eingewanderten Kaufmanns zu Ehrenbreitstein, jener hochgelegenen Stadt gegenüber dem Deutschen Eck bei Koblenz, im Jahre 1778 im Haus der Großmutter Laroche kam er also zur Welt. Die Mutter, die 12 Kinder geboren hatte, verstarb früh, das heißt schon bald nach dem zuletzt Geborenen. Der reiche Vater schickte den Sohn zu sonderbaren Verwandten, die auch manchmal sehr hartherzig zu ihm waren, nach Koblenz, Mannheim und Bonn. Er wurde also umhergeschickt. Dann sollte er jahrelang ungeliebte Berufe erlernen, wie zum Beispiel den eines Bergingenieurs oder eines Arztes. In Jena, wo er eigentlich die Medizin studieren sollte, traf er 20-jährig mit den Führern der deutschen Romantik zusammen, eben der Frühromantik. Der berühmte Rechtsgelehrte Savigny förderte ihn. Er wurde dann auch sein Schwager und regte ihn zum Dichten an. Er begann seinen verwilderten Roman Gottwie, er nannte ihn selber verwildert, kann auch leider auf diesen Roman nicht näher eingehen, ein Briefroman, der viele lyrische Einlagen aufweist und erlebte alle Höhen und Tiefen der Liebe in Verhältnis mit Sophie Mereau. Also so aussah ungefähr. Der Frau des Bibliothekars und Professors, mit der sie in unglücklicher Ehe verbunden war. Als ewiger Student verbrachte er unstete Aufenthalte an mehreren Universitäten. Und Sophie, die bald nahe und bald ferne Geliebte, gab seinem Dichterherzen Wärme und Kraft. Damals verfasste er sein geistvolles Lustspiel Ponce de Leon und lernte seinen edlen Freund Achim von Arnim kennen. Im Rheinland lebte er 1802 bis 1803 glücklich mit dem Freund und das war zugleich die erste Blütezeit seiner Lyrik. Da beherrschte er dann inzwischen schon den Volksliedton. Er ging ja immer von dem Gedanken der Volkspoesie aus. Aber dieser Volksliedton blieb nicht sein einziger Stil. Seine überreiche Fantasie schuf auch neue Mythen. Nicht zuletzt die Lorelei-Sage. Und wer heute mit dem Schiff am Lorelei-Felsen vorbei fährt und hört diese Melodie, der ahnt meistens nicht, dass diese Lorelei-Sage eine Erfindung von Brentano ist. Heine hat sie erst später von ihm übernommen. Neue, ergreifend schöne Lieder entstanden später in der Zeit seiner Liebe zu der Dichterin Luise Henzel und seines schmerzlichen religiösen Suchens in den Jahren 1816 bis 17. Aber nun zurück zu 1803. Damals erlebte er mit Sophie einige schöne Sommerwochen im Thüringer Wald, die er später zur glücklichsten Zeit seines Lebens rechnete. Aber erst nach einem Zerwürfnis gab sie ihm dann in Marburg, als sie schon ihre Scheidung erreicht hatte, ihr Ja-Wort zur Heirat im Herbst, als er 25 Jahre alt war. Nach dem baldigen Tod des ersten Kindes zog das Paar 1805 nach Heidelberg. Dort ließ Brentano mit Arnim, Görres, dem großen Pressemann, und vielen anderen die Heidelberger Romantik aufblühen. Brentanos Eheglück aber brachte nicht die ersehnte Erfüllung und war nur von kurzer Dauer. Auch das zweite Kind starb und bei der dritten Geburt 1807 starb auch Sophie. Brentano konnte sie zeitlebens nicht vergessen. Ihm war ihr Gedächtnis heilig. Damit scheint im Gegensatz zu stehen, dass er 10 Monate später, 1807, eine Ehe mit der 16-jährigen hysterischen Auguste Bussmann einging. Und zwar unter fantastischen Umständen. Und hier muss ich wohl doch ein bisschen ausholen, das zu verstehen. Brentano hatte der 16-jährigen Auguste Bussmann in Frankfurt, einem schmächtigen, unansehnlichen Mädchen, das aber verwandt war mit der mächtigen Bankiersfamilie der Bethmanns in Frankfurt, einige poetische Artigkeiten gesagt, die diese gleich ernst genommen hatte. Und eines Tages, als kein Geringerer als Napoleon in Frankfurt weilte und alles, was Rang und Namen hatte, auf den Beinen war, unternahm das berechnende Mädchen eine Liebesattacke auf den Dichter, man kann das nicht anders nennen. Als der Dichter nämlich auf der Freitreppe des Turn- und Taxchen-Palais stand, wo die mächtigsten Fürsten Europas auf und ab gingen, sprang sie plötzlich an seinen Hals und hielt sich mit verschränkten Armen daran fest, offenbar um vollendete Tatsachen zu schaffen. In dieser Haltung verblieb sie, wie Brentano in einem Brief geschrieben hat, wie eine antike Statue mit ihm. Brentano wurde es heiß am ganzen Körper, er war wie gelähmt und unfähig, einen Beschluss zu fassen. Mit Mühe konnte er sie zurückhalten, sich vor Napoleon zu werfen. Der sollte also ein Fürsprecher für diese Ehe sein, als diese vorüberging. Brentano fürchtete damals, wider seinen Willen in die Weltgeschichte verflochten zu werden. Es war ein Eklat, der in der ganzen Stadt bekannt wurde. Das Bankhaus Bethmann forderte Genugtuung, denn man ging davon aus, dass diese Szene nur denkbar ist, wenn vorher die Verführung vorausging, natürlich durch den Dichter. Kurz, es kam dazu, dass man mit der Kutsche nach Fritzlar fuhr, wo die beiden von einem Priester, der mit dem Haus Bethmann befreundet war, kopuliert wurden, nachdem Brentano gebeichtet und kommuniziert hatte. Er hat dann etwa 3 Wochen später in einem Brief geschrieben, 3 Sakramente habe er an diesem Abend ohne Würde und Gefühl empfangen. Ohne Liebe, innerlich bereits getrennt, bezog er eine gemeinsame Wohnung mit ihr. Die Monate der Ehe, die man gemeinsam verbrachte, waren Farce und Hölle zugleich. Täglich leistete die Ehefrau ihm hysterische Auftritte, auf die dann Szenen des Schmachtens folgten. Täglich wurde er auch, also man hält es kaum für möglich, täglich wurde er auch von ihr geschlagen. Und das konnte sie deswegen tun, weil Brentano unfähig war, einer Gewalt, also einer Frau Gewalt anzutun. Einmal entwand sie ihm in einem Handgemenge den Trauring und warf ihn zum Fenster hinaus. Nachts terrorisierte sie ihn mit Dauergeräuschen, weil er so gleichgültig neben ihr lag und Ruhe suchte. Und so weiter. Bereits 1808 ließ er sich wieder scheiden. Allerdings hatte diese Scheidung schon einige Zeit gedauert, diese also weltliche Scheidung. Damals hat er sich Luft gemacht in einem hasserfüllten Gedicht auf Auguste. Hab ich dich endlich los, du lüderliches Weib. Da ging er zuerst nach Kassel, dann erneut nach Heidelberg und weiter vor der ihn ständig nachsetzenden Frau fliehend nach Landshut und 1809 nach München, wo er dann auch wieder hörte, dass sie eingetroffen sei. In demselben Jahr ging er dann in eine ganz andere Richtung Deutschlands, nämlich zu seinem Freund Arnim nach Berlin. Und das kam ihr vielleicht nicht zu Ohren. Dort arbeitete er an seinem lyrisch-epischen Werk Romanzen vom Rosenkranz, einer fantastischen Liebesgeschichte mit vielfachen Stimmungen. Und von Berlin aus reiste er 33-jährig 1810 und 1811 nach Böhmen in das vom Frankfurter Halbbruder Franz gekaufte Gut Bukowan, also in der Nähe der Moldau, und auch nach Prag. Doch darüber wird noch einiges zu sagen sein. Meine Damen und Herren, schon dieser geraffte und abgekürzte Lebenslauf Brentanos lässt vermuten, dass unser Dichter zu einem dauernden Glück nicht fähig war. Ich denke, Brentano war wie kaum ein anderer deutscher Dichter vom Dämon der Poesie besessen. Selbst die ihn liebende Sophie sagte einmal zu ihm: Clemens, du bist kein Mensch, du bist ein Geist, du bist ein Dämon. Und da passt es gut dazu, dass sein Dichterkollege Eichendorff, der beileibe nicht nur so ein naiver, harmloser Dichter war, sondern der ein intellektueller Mensch war, ein scharfer Analytiker auch, dass der in einem Essay Brentano und sein Dämon Tiefschürfendes über diesen Dichter gesagt hat, und jeder deutsche Kritiker könnte sich hier einen Maßstab nehmen. Er sagte über Brentano: Eben darin liegt die eigentümliche Bedeutung Brentanos, dass er das Dämonische in ihm nicht etwa, wie so viele andere, beschönigend als geniale Tugend nahm oder künstlerisch zu vergeistigen suchte, sondern beständig wie ein heidnisches Fatum gehasst hat, das ihn wahrhaft unglücklich machte. Dass er ferner diesen Kampf nicht systematisch und planmäßig, sondern als ein geborener Dichter sprunghaft nach Gelegenheit und augenblicklicher Eingebung und mit wechselndem Glück wie einen unordentlichen, fantastischen Partisanenkrieg geführt hat. Mit allen spiegelblanken Zauberwaffen der Poesie, mit Klang und Witz und einer zweischneidigen Ironie, die ihn selbst am wenigsten verschont hat. Hans Magnus Enzensberger, übrigens auch in Kaufbeuren geboren, der sich wohl als einziger unter den modernen Dichtern eingehend mit Brentano beschäftigte. Enzensberger meint, Brentano sei als erster Deutscher ein Dichter und nichts anderes als ein Dichter gewesen. Ein beachtenswertes Phänomen. Bedingungslos habe sich etwas in ihm geweigert, eine Lehre, ein Studium zu Ende zu führen, gar einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen. Und nicht aus Überheblichkeit oder Starrsinn. Er konnte einfach nicht anders. Seine dichterischen Visionen und Ahnungen, seine Einsichten in die Möglichkeiten und Abgründe der Sprache war nicht nur Begnadung, sondern auch Besessenheit. Sie machten ihn wohl auch für die Ehe untauglich. Als Romantiker hat er manche hergebrachte Formen und Regeln missachtet. Nicht wenige seiner Gedichte sind unvergänglich. Andererseits hat er die altdeutsche Dichtung, das barocke Lied, die Volksballade, den Kinderreim als Material eigenen Schaffens benutzt und zu neuer Gültigkeit umgegossen. Enzensberger nennt sein Werk einen Riesenschober, in dem es neben dem Weizen allerdings auch viel Spreu gäbe. Daher ist es auch bis heute nicht gelungen, eine gültige Brentano-Ausgabe zu schaffen. Der oft sangliche Wohllaut, die angenehme Wortmusik der Verse Brentanos waren etwas Neues in der deutschen Dichtung. Sie veranlassten Nietzsche, der auch ein Musiker war, zu dem Urteil, von allen deutschen Dichtern habe Brentano am meisten Musik im Leib. Die Schönheit seiner Poesie scheint nicht zuletzt gegen Zerstörung und Chaos in dieser Welt gesetzt zu sein. Denn Brentano ist ihnen ja auch selbst jedenfalls in Anfängen zum Opfer gefallen. Er glaubte an eine göttliche Ordnung des Seins und wollte aufrichtig dem göttlichen Willen auf Erden zum Durchbruch verhelfen. Trotzdem war er sich auf dem schmalen Pfad zwischen beseligender Liebe und Triebhaftigkeit nie ganz des rechten Wegs sicher. Immer verband sich sein religiöses Ringen auch mit der Liebe zu einer Frau. Und als er seit 1816 in den Bannkreis der Dichterin Luise Henzel geriet, warb er inbrünstig um die Liebe dieser schönen Seele, verdammte aber zugleich sein ganzes bisheriges Leben als heidnisch. Also die Luise Henzel war die Tochter eines Pastors und war zum katholischen Glauben übergetreten und hat ihm, als er hilfeflehend zu ihr kam, geraten, sich an seine alte katholische Kirche zu wenden. Sie ist auch die Dichterin von schönen Kindergebeten, von denen Sie sicher einige kennen. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu, zum Beispiel. Gerade dieser Lebensabschnitt aber befähigte ihn zu dichterischen Höchstleistungen. Sein weiteres Leben wollte er jetzt der christlichen Tugend und Nächstenliebe weihen. Daher seine Hinwendung zur bettlägerigen Seherin und zum Werk des barocken Mystikers, Dichters und Wohltäters Friedrich von Spee und später zum Orden der Barmherzigen Schwestern, welchen er schriftstellerisch begleitete. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt wenigstens Ihnen zwei Proben von Brentanos Dichtergenie vorstellen. Zuerst das berühmte Abendständchen. Hör, es klagt die Flöte wieder und die kühlen Brunnen rauschen, golden wehen die Töne nieder, Stille, Stille, lasst uns lauschen. Holdes Bitten, mild Verlangen, wie es süß zum Herzen spricht. Durch die Nacht, die uns umfangen, blickt zu mir der Töne Licht. Das nun ist echt romantisches Zerfließen, romantische Sehnsucht, sich hingeben und romantische Musikalität. Zu der weichen Modellierung tonmalerischer Vokale kommt hier noch etwas anderes, nämlich die Wechselbeziehung zwischen Akustik, nämlich Musikalität, und Optik. Die Sinnesorgane befinden sich im Wechselspiel. Die kühne Wendung der Töne Licht beeindruckte spätere Lyriker. Aber die nächsten Verse sind dem erschütternden Gedicht Frühlingsschrei eines Knechtes aus der Tiefe aus seiner Bekehrungszeit, aus der Zeit seines Sündenbewusstseins entnommen. Meister, ohne dein Erbarmen muss im Abgrund ich verzagen. Willst du nicht mit starken Armen wieder mich zum Licht ertragen? Einmal nur zum Licht geboren, aber tausendmal gestorben bin ich ohne dich verloren, ohne dich in mir verdorben. Es handelt sich um ein strophenreiches Gedicht. Und in ihm ist jede Strophe voll ungebrochener Sprachkraft. Es ist auch die Zeit der Liebe zu Luise Henzel. Der knospentreibende Frühling als Zeit eines neuen Lichtes ist hier kontrastiert zu Brentanos schwerer Sündenlast. Und so, ich möchte noch die zwei letzten Strophen Ihnen sagen, zeigen, wie diese Dichterkraft sich auswirkt. Und so muss ich zu dir schreien, schreien aus der bittern Tiefe. Könntest du auch nie verzeihen, dass dein Knecht so kühnlich riefe, dass des Lichtes Quelle wieder rein und heilig in mir flute, träufle einen Tropfen nieder, Jesus, mir von deinem Blute. Nachdem der Dichter, wie ich hoffe, nun einigermaßen Ihnen vor Augen gebracht ist, ist es auch Zeit, uns dem Hauptthema zuzuwenden, Brentano in Böhmen. Böhmen war seit der vernichtenden Niederlage von Jena und Auerstedt im Jahre 1806 bevorzugtes Zufluchtsland deutscher Intellektueller und Autoren gewesen, die den französischen Häschern entkommen wollten, die überdies Napoleon hassten und ein freies Vaterland erhofften. Clemens Brentano verhielt sich zwar angesichts der Umbrüche in Europa immer merkwürdig unpolitisch, aber als Mitherausgeber der Sammlung des Knaben Wunderhorn stand er in nationalen Kreisen hoch im Kurs. Und sicher hatte es mit der politischen Gesamtlage zu tun, dass der ältere Bruder Franz, Inhaber des Bankhauses in Frankfurt im Jahre 1808, das böhmische Gut Bukowan nahe der Burg Orlik an der Moldau erworben und dem jüngeren Bruder Christian die Verwaltung übergeben hatte. Clemens reiste ein Jahr später, bereits im Juni 1810, mit Achim von Arnim dorthin, wo er auch seinen Schwager Savigny und die Schwester Bettina antraf. Anfang August waren die beiden Freunde dann wieder in Berlin. Es war also ein relativ kurzer Aufenthalt. Ab Juli nächsten Jahres weilte Clemens abermals, doch diesmal zu wesentlich längerem Aufenthalt in Böhmen. Da er die Landwirtschaft nicht liebte, verbrachte er diesmal die meiste Zeit nicht auf dem Gut, sondern in Prag, in nahem Verkehr mit August Farnhagen und anderen dorthin geflüchteten Freunden. Doch dass er es so lange in Böhmen aushielt, mutet zunächst erstaunlich an. Denn wie wir wissen, verschmähte er durchaus nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die tschechische Bevölkerung schlechthin. Hatte er doch im Vorjahr, am 3. September 1810, in einem Brief an die Gebrüder Grimm kein gutes Haar an den Tschechen gelassen. Zunächst ging er in diesem Brief auf die Gegend von Bukowan selbst ein. In Bukowan, schreibt er, ist eine wilde, wunderbare Gegend. Das ganze Terrain liegt so hoch, dass 10 Minuten hinter dem Schloss auf einem Berg, Ptetsch genannt, ein Panorama von 300 Stunden im Umkreis zu sehen ist. Eine Stunde von hier berührt unser Terrain die Moldau mit einem Dorfe in tiefem Felsengrund. Und wenn wir hinwollen und immer bergab gegangen sind, treten wir endlich in ein kleines romantisches Jägerhaus auf der Spitze eines steilen Felsens, von dem etwa 8 Minuten herab wir auf unseres Dorfes Tichnitsch-Dächer und die wunderbar gekrümmte Moldau sehen. Übrigens, heißt es jetzt, ist außer dem Erstaunen an der Natur keine Freude dort zu holen. Die Böhmen, welche kein Wort Deutsch können, sind ein ganz unbeschreiblich hässliches, boshaftes, dummes und diebisches Volk. Wir können kaum die Räder am Wagen behalten und die Pflüge werden oft gestohlen. Auf dem Schlosse ist täglich Exekution. Das heißt nicht, dass da also einer zu Tode gebracht wird, sondern ein Landrichter hatte täglich zu tun in dem Schlosse und die Ausführung der Bestrafung folgte dann gleich. Und Knechte und Mägde gehen in Eisen auf den Acker, weil sie zum Beispiel als Diebe entlarvt worden sind. Aber nun kommt die andere Seite der Medaille. Die österreichische Justiz ist die elendste und niederträchtigste und ich habe besonders durch meinen Aufenthalt in Böhmen einen solchen Widerwillen gegen diesen Staat gekriegt, dass ich nicht nach Wien mochte. Und trotz allem singt Brentano dann ein Loblied auf Böhmen. Das ganze Land ist eine wunderbare Abwechslung von reichen neuen Schlössern, ungeheuren Kirchen, Berg und Tal und Teichen. Wallfahrten begegnen einem von allen Seiten. Alle Bauern küssen einem den Rock und die Kleinen knien nieder, wenn man vorüberfährt. Es ist oft so schön hier, dass man den Rhein vergisst. Und doch mag ich nicht da leben, denn die Zigeuner sind alle zum Galgen reif und gar nicht romantisch. Und noch zu Beginn des übernächsten Jahres 1812 stellt Brentano fest, dies Land und der Charakter seiner Bewohner sind mir in der Seele zuwider. Aber nur einige Monate später sind die Akzente schon auffällig verschoben. Sonst ist das Wesen hier ein Haufen von mannigfältigster Niederträchtigkeit. Nirgends Liebe zum Vaterland. Man fragt sich natürlich, zu welchem denn? Noch zu der Wissenschaft, noch zu der Kunst. Hunger unter den Armen, die höchste Sittenlosigkeit unter den Reichen. Das Grässlichste ist die Justiz. Mit öffentlicher Bestechung gelangst du zu allem. Ich habe nie geglaubt, dass so ein Staat bestehen kann. Hier jedenfalls richtet sich die Hauptkritik eher gegen die führenden Schichten und das politische System. Wie dem auch sei, im Lauf der Zeit lernte Brentano zahlreiche gebildete Böhmen tschechischer Nationalität kennen. Mit manchem von ihnen schloss er Freundschaft. Sie alle beherrschten auch die deutsche Sprache. Und Brentano nahm sich, wie er selber sagt, nie die Mühe, Tschechisch oder wie er sagte, Slowakisch zu lernen. Das Wort Tschechisch war anscheinend noch unbekannt. Schon im Juni 1810 hatte er den bedeutenden Josef Dobrowski, den Altmeister der slawischen Philologie und Begründer der erwachenden tschechischen Nationalbewegung, als Freund gewonnen. Auch mit einem Deutschsprager, dem Dichterphilologen Georg Meinert, schloss er eine sehr enge Freundschaft. Dobrowski half Brentano bei der Suche nach altdeutschen Texten, darunter auch Handschriften, die er den Gebrüdern Grimm mitbringen sollte. Im Laufe des Jahres 1811 schrieb nun Brentano zunächst das Trauerspiel Alois und Imelde, welches aber eine unglückliche Existenz in Böhmen hatte, denn er lieh das Manuskript einem Freund, eben diesem Varnhagen, und der gab es ihm einfach nicht zurück. Und erst nach 2 Jahren bekam er es wieder in die Hand und dann hatte er kein Interesse mehr daran. Im März 1812 machte er sich an das größte und schönste Werk, das er in Böhmen schuf, die Gründung Prags. Diese grandiose Bearbeitung des alten Libussa-Stoffes hat ihm Dobrowski nahegelegt. Denn diese Libussa soll ja Prag gegründet haben, nach der Sage. Ich möchte Ihnen dieses gigantische Werk heute vorstellen. Die Wahl dieses Stoffes beweist zunächst die Empfänglichkeit Brentanos für alle Überlieferungen von Kultur. Er selbst beschreibt in der Prager Zeitung Kronos vom Januar 1813, was ihn bewogen hat, Prag in einer großen Dichtung zu feiern. Und da schreibt er: Die schöne Zeit führte mich auf die umschauenden Höhen und Türme der Stadt. Ein dichter Morgennebel, dessen Schleier vor der steigenden Sonne zerriss und mir das herrlich getürmte Prag nach und nach in dem Glanz des vollen Lichtes enthüllte, rief mir lebhaft die Vision Libussens vor die Seele, in der sie Prag vor ihren Seherblicken aus, in der sie Prag vor ihren Seherblicken aus der Nacht der Wälder hervortreten, sich entwickeln und vollenden sieht. Dazwischen das Geräusch des Volkes, das Geläut der Glocken, der Gesang der Prozessionen und das harmonische Getös kriegerischer Musik. Alles dies erweckte den lebhaften Wunsch, ja, den Beruf in mir, die Gründung der vor mir in freudigem Frühlingsscheine schimmernden Stadt in einem romantischen Drama zu feiern. Also wie es sich für einen Romantiker gehört, im Stadium der Begeisterung macht er sich an eine solche Aufgabe. Und der romantische Dichterblick verbindet sich sofort mit den Ursprüngen des Geschauten. Diese Verklärung Prags durch seine Vergangenheit hilft ihm freilich nicht, das Unbehagen an der tschechischen Gegenwart zu überwinden. Denn noch im Juni 1813 schreibt er im Prolog zum Drama, poetisch verschlüsselt: Zwar liege Prag auf demselben Breitengrad wie sein Frankfurt, doch werde ihm oder sei ihm nur die böhmische Vorwelt vertraut geworden. Fremd blieb ihm dagegen Gesinnung, Tugend, Sünde, Kunst und Sitte des Landes, also die Gegenwart. Immer waren es die mythischen Stoffe, das nebulös entfernte, was ihn beflügelte und neue mythische Schöpfungen in ihm hervorbrachte. Seine tschechischen und deutschen Freunde, an ihrer Spitze Dobrowski und Meinert, halfen ihm, die Quellen der Libussa-Sage zu erkunden und beizuschaffen. Auch der berüchtigte Wenceslaus Hanka, dessen Fälschungen frühtschechischer Literatur eine so bedeutende Rolle bei der Entstehung des tschechischen Nationalismus spielten, belieferte den Dichter mit Material, darunter auch dem sogenannten Gericht der Libussa, das angeblich eine ganz alte Handschrift sei, das der Hanka aber selber fabriziert hatte. So ist Brentano mit seinem Libussa-Stück nichtsahnend an der Wiege des so folgenschweren tschechischen Nationalismus im 19. Jahrhundert Pate gestanden. Wir wollen das aber der mannigfachen Schönheit seiner Dichtung nicht entgelten lassen. Denn das Riesendrama, welches mit Prolog und Anmerkungen Goethes Faust 1 und 2 an Länge gleichkommt und dramaturgisch fast chaotisch anmutet. Entfaltet in zahllosen Verästelungen hohe lyrische Qualität. Und Brentano hat recht, wenn er wenige Jahre vor seinem Tod seinen Verleger bittet, er möge bei einer vorgesehenen Gesamtausgabe seiner Gedichte doch auch die poetischsten Stücke aus der Gründung Prags dazu nehmen. Leider kam es dann zu diesem Sammelband nicht. Umso mehr mag der heutige Abend, an dem auch eine Blütenlese aus diesem Drama auf dem Programm steht, nach dem Herzen des Dichters sein. Zunächst aber zu den Quellen. Die Quellen lieferte erstens der älteste böhmische Geschichtsschreiber Cosmas in seiner lateinisch geschriebenen Chronik Mitte des 12. Jahrhunderts. Diese Quelle wurde fabulös erweitert, also, und bildete dann die zweite Quelle. Sie stammt von Wenceslaus Hayek, den man auch Hagek nennt. Diese Schrift war tschechisch geschrieben. Brentano benutzte die 1596 davon erschienene deutsche Übersetzung von Sandel. Drittens bediente er sich der Fassung der Libussa-Sage bei dem Deutschen Johann Karl August Musäus, der ja als Vorklassiker eine große Sagensammlung herausgegeben hat. Auch lagen ihm über ein Dutzend epischer und dramatischer Bearbeitungen des Libussa-Stoffes aus der neueren Zeit vor, interessanterweise fast alle in deutscher Sprache. Da es offenbar keinen eigentlich tschechischen Götterhimmel gab bzw. gibt, bediente sich Brentano der gemeinslawischen Mythe bei den Russen, Sorben und anderen. In neuen Darstellungen aus Leipzig und Göttingen fand er diese Götterwelt beschrieben. Letztlich stellte er sie aber selber zusammen. Der Grundgedanke war der Gegensatz der guten und bösen, der weißen und schwarzen Götter. Oft zieht er dabei Parallelen aus der griechischen Götterwelt heran. Er will eine Zeit schildern, in der die Menschen noch überall die Gegenwart der Götter ahnen und über die geheimen Kräfte der Natur in Pflanzen, Tieren und in den vier Elementen Bescheid wissen. Ungemein fleißig hat der Dichter sein großes Werk viermal in Form und Inhalt umgearbeitet, bis es in 11.000 gereimten fünfhebigen Jamben 1814 in Pest und Leipzig erscheinen konnte. Man muss sich das vorstellen, die vorletzte Fassung war noch ganz in Prosa. Und dann hat in kürzester Zeit also diese gereimte Fassung 11.000 Reime geschaffen. Er war in dieser Hinsicht auch ein großes Genie. Zur Zeit der Herausgabe des Werkes war er bereits nach Wien übergesiedelt. Seine Freunde begleiteten die Entstehung des Dramas mit mancher Kritik, aber auch mit Lob, Tadel und Hilfe. Brentanos unbestechlicher Freund Achim von Arnim äußerte sich schon im September 1812, als das Werk noch unvollendet war, in dem Sinne, dass die Haupthandlung zwar wenig attraktiv sei, die Nebenhandlungen aber durch ein stetes Verwundern entschädigen. Brentano selbst fasst die Haupthandlung so zusammen. Sie beginnt mit der Wahl Libussens zur Herzogin, umfasst ihre Verbindung mit Przemysl und schließt mit ihrer Vision von der Prager Stadt. Aber unser wirkliches Interesse finden die üppig sprießenden Nebenhandlungen mit ihren schön gemalten Stimmungsbildern, die Brentanos eigenen zerrissenen Seelenzustand und unsteten Lebenslauf widerspiegeln. So folgt das Formprinzip dieses Dramas ganz der naturpoetischen Arabeske die der Vordenker der Romantik, Friedrich Schlegel, zur ältesten und ursprünglichsten Form der menschlichen Fantasie überhaupt erklärt hat. Und auch die Mythologie sei so wie die Fantasie als Arabeske organisiert, als schöne Verwirrung. Jedoch gerade diese schöne Verwirrung ging Brentanos Freund Arnim beim fertigen Stück entschieden zu weit. Mir ist es unbegreiflich, schreibt er an Wilhelm Grimm, wie bei so viel Schönheit, Ausarbeitung und Vollendung im Einzelnen ein herrlicher, tragischer Stoff als Ganzes betrachtet so verdorben werden kann. Andere, mit Ausnahme des späteren Heinrich Heine, der entzückt und enthusiastisch berührt von dem Werk war, dachten ähnlich. Die komplizierte Inhaltsangabe weitgehend ersparen. Einiges aber über die Hauptpersonen des Dramas mitteilen. Vorher aber wäre noch nachzuholen, dass Brentano die Gründung Prags ursprünglich als ersten Teil einer Trilogie geplant hatte. Der zweite Teil sollte den schon bei Hayek erwähnten Mägdekrieg, das heißt den Aufstand der Weiblichkeit, behandeln. Der dritte Teil war unter dem Titel Ludmilla, dem Sieg des Christentums, zugedacht. Das ist bereits eine historische Gestalt, die Großmutter des heiligen Wenzel. Vorbereitet sind in unserem Stück die nicht ausgeführten Fortsetzungen in der walküreartigen Figur der Vlasta und in dem Mädchen Trinitas, das den Namen Trinitas trägt, einer Christin aus Byzanz. Diese beiden weiblichen Figuren also enthalten schon im Keim die zwei nicht ausgeführten Dramen. Gewidmet hat Brentano sein Drama der jungen russischen Großfürstin Katharina Pawlowna, der Schwester des Zaren Alexander. Ausschlaggebend waren dafür wohl die prorussischen Gefühle, die kurz vor der Völkerschlacht bei Leipzig in Deutschland ausgebrochen waren. Und Katharina hatte überdies im Mai die böhmische Hauptstadt besucht. Im hochpoetischen Prolog heißt die mythische Libussa, die Russenfürstin, auf dem Lorenziberg als die höchste des slawischen Stammes und als neue Libussa willkommen. Wodurch nochmals bestätigt wird, dass der Libussa-Mythos in den panslawischen Mythos eingebettet ist. Das sind zuerst die beiden Drillingsschwestern, die drei Drillingsschwestern, Libussa, Tetka und Kascha. Libussa und ihre beiden Schwestern hatten einen menschlichen Vater, nämlich Krokus, den Sohn des Tschech, der eigentliche Begründer des Volkes sein soll. Aber sie hatten eine aus dem Reich der Naturgeister stammende Mutter, Niva, eine in einer Eiche, letztlich mit der Eiche identische Nymphe. Tetka war dem Himmel zugeordnet, Kascha der Erde. Libussa aber nimmt eine Mittelstellung ein. Sie ist zum Leben gewendet. Dann kommt dieser Priester Lapak, ist ein heidnischer Priester, von seiner Frau, einer bösen Hexe, wird er herumkommandiert und so schwankt er zwischen Gut und Bös. Und das soll offenbar auch der Hinweis aussagen, dass er ein hinkender Priester ist. Die Hexe Zuratka dient dem Tschart, dem Gott der Finsternis und des Bösen. Sie befürchtet schon zu Beginn, dass die drei Herzogstöchter sich einer edleren Stufe des Menschseins zuwenden wollen und versucht das mit allen höllischen Mitteln zu verhindern. Nun kommt Vlasta, ihre Tochter. Das ist eine innerlich zerrissene Frau. Einerseits lebt sie fast abgöttisch, Libussa, und dient ihr als Führerin einer wehrhaften Schar von Mägdlein, wie diese Frauen, diese wehrhaften Frauen immer genannt werden. Andererseits ist sie auch eifersüchtig gegen Libussa, nämlich als sie ahnt, Libussa werde ihrem Jungfrauengelübde untreu, und als sie sich in den nämlichen Mann wie Libussa verliebt, nämlich den Primislaus. Hier muss ich doch etwas ausholen noch. Hier spielt auch das magische Symbol der Armringe von Libussa und Vlasta eine Rolle. Libussa und Vlasta haben einen magischen Armring. Die Ringe haben die Kraft, dem jeweiligen Besitzer eine starke Bindung zur entsprechenden Frau zu verleihen. Als Vlasta Libussa gegen einen Überfall der Awaren schützt, indem sie mit dem Arm einen Libussa geltenden Pfeil abfängt, verbindet Libussa ihre Wunde, also die Wunde der Vlasta, und vertauscht dabei heimlich die Armringe. Ihre Absicht wohl ist wohl, die Vlasta als Militär sozusagen eng an sich zu binden. Später aber kommt tragischerweise Libussas Ring in die Hand des Primislaus. Vlasta weiß ja nicht, dass sie den Ring der Libussa hat, und weil sie den Primislaus für sich bekommen möchte, gibt sie dem oder schanzt sie ihm ihren Ring zu. Er ist in Wirklichkeit der Ring der Libussa, und Vlasta zeigt sich hier als betrogene Betrügerin, weil sie bekommt wieder ihren eigenen Ring. Das ist dann die Vorentscheidung dafür, dass Primislaus am Ende von Libussa als der vom Volk geforderte Prinzregent erkoren wird. Vlasta dagegen wird schließlich von der doppelten Hassliebe zu Libussa und Primislaus erfüllt und von höllischen Zerreißproben gefoltert. Zusammen mit Stratka und Scharka vertritt Vlasta das Prinzip der streitbaren, total emanzipierten Frau. Sie und ihre Mägdlein wollen mehr als Gleichberechtigung. Sie wollen den Primat über den Mann. Auch Libussa ist eine selbstbewusste Frauenrechtlerin. Sie verteidigt lange ihren Alleinanspruch auf den Thron, will aber den Ausgleich zwischen Frauen und Männern. Nun zu den Mägdlein. Die zur Frauenlegion gehörigen Mägdlein haben, meistens werden sie so genannt, manchmal auch Dirnen oder Mägde. Das sind alles Wörter für junge Frauen eigentlich. Sie sind zunächst alle ledig. Ob auch jungfräulich, scheint zumindest zweifelhaft. Durch ihre antimaskulinen Hetzreden gewinnen sie später für ihre Sache auch Ehefrauen, die ihren Männern davongelaufen sind. Nun kommen die vier Zauberschülerinnen. Sie sind zunächst der Hexe gehorsam, sind aber dank ihrer jugendlichen Unschuld auch für gute und edle Gedanken zu gewinnen. Und Hubal-Jutta, das ist die wichtigste von den Vieren, wird am Ende beinahe zum ersten christlichen Täufling in Böhmen. Dann kommen die slawischen Männer, über die ich jetzt nicht sehr viel sagen kann. Sie haben alle ausgeprägte Charaktere und tragen in zahlreichen Szenen sehr zur Lebendigkeit bei. Die beiden ersten, Wirsch oder Wirschowetz und Domaslaus, der eine ist ein ruhmrediger Soldat, also Krieger, der andere ist ein überaus reicher Bauer. Sie wollen also auch die Libussa zur Gattin bekommen und werden von ihr aber eigentlich nur gefoppt. Sie haben deswegen eben auch komödienhafte Züge. Eine große Besonderheit des Dramas sind nun der in Byzanz Christ gewordene Künstler Pachta und die junge, glühende Christin Trinitas. Es geht ja nicht anders, wenn er den Gedanken des Christentums ins Drama bringen will, da müssen es von auswärts kommende Leute sein. Sie wandern zusammen durch das Land, um dem Tschechenvolk das Evangelium zu bringen. In gemessenen Intervallen treten sie immer wieder auf. Und erst allmählich verflechten sie sich in die Handlungen der tschechischen Hauptpersonen. Pachter als Realist sieht bald, dass die Tschechen noch nicht reif für das Christentum seien. Trinidas dagegen würde für eine solche Bekehrung gern den Märtyrertod auf sich nehmen, der ja am Ende dann auch eintritt. Libussa, aber auch ihre Schwester, zeigt von Anfang an eine gewisse Zuneigung zu den Fremden. Dazu muss ich sagen, dadurch, dass die Libussa ja selber ein großes Opfer bringt, einen Opfergang geht, indem sie ihrem Gelübde untreu wird und einen Mann heiratet und damit ihre Freiheit aufgibt, weiß sie sehr gut, was das bedeutet, ein Opfer für die Menschen zu bringen. Und so hat sie auch ein offenes Verständnis für das Kerngeheimnis des Christentums, dieses Sühneopfer für die Menschen. Die drei sind offen und hellhörig für deren verschlüsselte christliche Lehren und scheinen schließlich sogar den Opfertod der Trinitas als eine Verheißung für die Zukunft des Landes zu verstehen. Im letzten Akt findet, lange schon vorbereitet dann, Libussas Hochzeit mit dem edelmütigen Primislaus statt. Sie wird zwar prächtig gefeiert, aber die Braut scheint in einen seltsamen, schwermütigen Zustand versetzt. Noch am Tag der Hochzeit beschließt Libussa, eine Stadt zu gründen. Primislaus ist davon begeistert und sieht die Möglichkeit, einen echten Rechtsstaat ins Leben zu rufen. Vom Lorenziberg aus, hier verlässt übrigens Brentano die vorgefundene Tradition, aber vom Lorenziberg aus hat man offenbar die beste Aussicht auf Prag, sieht Libussa im Geist die neue Stadt bereits wachsen, und zwar unter dem unverkennbaren Zeichen des Christentums. Dann bricht sie zusammen. Ja, meine verehrten Damen und Herren, Vergangenheit, die bereits die Zukunft enthält, stellt unser Drama vor Augen. Der Prolog schon kündigt das an. Denn dort, wie gesagt, begrüßt Libussa selbst wie den Gipfel einer Verheißung die Großfürstin Katharina Pavlovna in einer langen, begeisterten Rede. Und am Ende dieser Rede heißt es von der Großfürstin: Die höchste slawischen Stammes, die tiefe, helle, fleht hier um Sieg und Fried an Prag der Schwelle. An Prag, weil ja Prag die Schwelle heißt. Prag wird zur poetischen Metapher. Und das Geheimnis dieser Metapher durchzieht das ganze Drama. Denn Schwelle ist nichts anderes als der aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzte Name. Für Brentano waren Wort und Name immer ein magisch kreativer Zündstoff. Immer hat er sozusagen das Wort beim Wort genommen. Schwelle ist die Stelle des Übergangs, das Vermittelnde und Verbindende, nach rückwärts und nach vorwärts blickend, immer in einem Schwebezustand, dem Hier so zugehörig wie dem Dort, im Sinne von nicht mehr hier und noch nicht dort. Verweilendes Warten, aber auch voraneilende Erwartung. So beginnt auch die Handlung nach Mitternacht, auf der Schwelle zum neuen Tag. Die Natur ist im Ausbruch des Frühlings, gegen Ende des Aprils. Die alte Hexe Zvratta, Zauberlehrerin und Teufelsbraut, feiert ihre Verfallenheit an den finsteren Gott Chart, in dessen Satansbereich es keine Schwelle gibt. Denn auf den Abgrund ist es festgebaut, das Reich dieses Chart. Und auf den Abgrund habe ich vertraut, sagt die Hexe. Aber Chart und seine Priesterin sind ins Wanken geraten. Des Zaubers alte Schule stirbt mir aus, sagt die Priesterin. Libussa und ihre Schwestern neigen angeblich zu anderen Göttern. Und Swarata will sie im Bann des finstern Dämons halten. Denn von der lichten Götter Glanz verführt, verlasset ihr den Glauben eurer Ahnen und nehmt dem finstern Herrn, was ihm gebührt. Besinnet euch, der, den ihr stolz verlassen, wird euch verschlingen selbst als Opfer fassen. Lasst nicht umsonst die finsteren Götter winken, dem Abgrund dient. Er lässt euch nimmer sinken. Der Abgrund aber ist ausweglos. Aus ihm kann es keinen Übergang und keinen Übertritt mehr geben. Die Gegenwelt ist die der drei Schwestern. Als ihr Erscheinen auf der Szene angekündigt wird, heißt es über sie, die Töchter Grocks verließen schon die Schwelle. Schwellenexistenzen sind sie. Kinder eines bereits in der Landesgeschichte verwurzelten Vaters und einer Mutter, halb Elfe, halb vegetatives Geschöpf, die sterben muss, also die Mutter muss sterben, als ein Blitzstrahl ihre Eiche spaltet. Und das ist auch der Moment der Geburt der Drillinge. Aber diese Drillingsschwestern treten erst dann wirklich ins Leben der Menschen ein, als sie aufgefordert werden, den Thron ihres Vaters zu besteigen. Die Krone fällt Libussa zu, weil sie nun wieder unter den Schwestern die mittlere und vermittelnde in zwiefachem Sinn ist. Im Grunde sind die drei Schwestern eins. Ihre Individualitäten sind nur Schattierungen des Ganzen. Gewiss von Brentano gedacht als Parallelerscheinungen zur Dreifaltigkeit, die später eine Rolle spielen wird. Tetka ist im Himmel, Kascha der Erde, Libussa dem Leben zwischen beiden zugeordnet. Als Kind schon nahmst du gern die Mitte ein, erzählt Tetka. Libussa rührt an beides, an das obere und untere und sagt, wie selig ruht das Herz mir in der Mitte. Der Himmel höret gütig meine Bitte, die Erde füllt mit Segen meine Schritte. Zum Himmel bet ich, lach und wein zur Erde, dass mitten in dem Leben wohl mir werde. Inmitten schwebt das Herz gesund und gut. Was abwärts zieht, ist allzu tief dem Menschen. Was aufwärts zieht, ist allzu hoch dem Menschen. Der irdisch leben soll und himmlisch denken, dass Erd und Himmel sich in ihm versöhne, jener den Gott, den Menschen diesem schenken, kann nur der menschlichste der Göttersöhne. Und dieser Ausdruck, der menschlichste der Göttersöhne, den müssen Sie sich jetzt nun merken für die nächsten Ausführungen. Denn mit dem Hinweis auf den menschlichsten der Göttersöhne rührt Libussa, wie später nun oft, unbewusst ein Thema an, auf welches die Haupthandlung etappenweise immer deutlicher hinauslaufen wird, das Christentum. Christus der Mittler ist ja der menschlichste der Göttersöhne. Ein langwieriges Wahlverfahren, das immer wieder durch Losentscheidungen und Orakel sich versichern will, macht schließlich Libussa zur Herrscherin. Nur sie kann herrschen, deren Gesicht beiden zugewandt ist, ohne ihnen verhaftet zu sein. Den Himmel ehre ich, sagt sie, und den Abgrund hüt ich. Andere erkenne ich und mir selbst gebiet ich. Sie hat aber auch die Gabe, auf der Schwelle stehend, nach rückwärts in die Vergangenheit, nach vorwärts in die Zukunft zu sehen. Und so kann sie vom Chor gepriesen werden. Heil dir, du Sehende, Vorwelt Erwägende, Mitwelt Verstehende, Nachwelt Bewegende, am Tag der Geburt. Aber wie gesagt, letztlich sind ja alle drei Schwestern eine Einheit. Schon ihre Exposition, ihre Selbstdarstellung zeigt sie in freundlichem, liebevollen Einvernehmen, in einer freundlichen Landschaft, sensibel die Übergänge zum Guten wahrnehmend. Sei es im natürlichen oder menschlichen Bereich. So bespiegelt Tetka ihre Seele im Übergang einer Wetterbesserung. Und Kascha beobachtet Libussa an der Grenzscheide von Melancholie zur Wonne. Es sind sehr gute Beispiele für das, was ich vorher gemeint habe mit dem Lyrischen in diesem Drama. Und darum will ich Ihnen hier eine etwas längere Stelle nun vortragen. Also die Tetka über die Natur, über das Wetter eigentlich. Wie spielen jetzt die Lüfte süß und kühl der Sternennacht im schimmernden Gefieder? Wie war die Zeit vor wenigen Stunden schwül? Peron, der Donnerer, goss Feuer nieder. Ich stand auf eines Berges Felsengipfel und unter mir, zum Opfer aufgeschichtet, errauschten in dem Sturm die Eichenwipfel. Die Blicke zu dem Himmel aufgerichtet, sah ich den Gott. Im Wolkenwagen rollend, die dunklen Rosse rissen ihn durchs Blau, des Sturmes Geißel traf sie heftig grollend, und Feuer zuckte über Wald und Au. Wenn ihre Hufe in den Felsen kletterten, die Räder rasselnd in das Echo schmetterten, still stand der Gott. In finsterem Ernst erhaben, sein Purpur und sein Haar, den Blitz durchflaggend, ließ sicher zügelnd er die Rosse traben und brach mit Glüherschar das Nachtfeld krachend. Und sie, die Sterne, eine fromme Schar, nein, und sie, die Sterne, eine fromme Saat, sind aufgeblüht in seiner Furchen Pfad. Wie glänzt Triglavas Freund auf lichter Bahn, wie freundlich lacht der Mond Libussen an. Diese Triglava ist die Nachtgöttin. Und Kascha sagt nun hauptsächlich über Libussa, es sehnet sich die Erde himmelwärts, der Frühling pocht in tausend Knospen an, schon singt der Himmel tauend an ihr Herz. Es duftet bräutlich rings der Thymian und träumend spiegelt seinen grünen Schauer im klaren Fluss der Eichwald jung belaubt. Du, ernster Rosmarin, du Freund der Trauer, hebst sinnend treu das immergrüne Haupt. O keusch gesenkter Blick der Maienbraut, erblühender Mund, wie redet ihr so laut? Du unerschlossenes Herz, ich hör dich pochen. Die Rose, die noch in dem Keime träumt, weiß nicht, ob sie nach wenigen Sommerwochen im Rausche aller Wonnen überschäumt, weiß nicht, ob sie von Tau und Düften voll zum Lichte weinen oder lachen soll. Das ist nun ein Hineinhorchen in die Seele der Natur, ebenso wie ein Hineinhorchen ins menschliche Herz. Es ist romantische Wortmusik und liebevolle Offenbarung der seelischen Verwandtschaft des Menschen zur göttlichen Natur. 80 Jahre vorher hatte Albrecht von Haller, der Schweizer, noch gesagt, ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist, zu glücklich, wem sie noch die äußere Schale weist. Aber der Romantiker will gerade die Seele der Natur begreifen oder wenigstens erahnen und damit dem Göttlichen näher sein. Solche verinnerlichte Naturnähe ist unübersehbar zahlreich in der Gründung Prags vorhanden. Kein Wunder, dass auch der Gedanke des goldenen Zeitalters, das heißt der idealen Symbiose von Mensch und Natur aufkommt. Ja, einst war alles noch viel schöner und göttlicher auf Erden. Als Tschech und Grock die Väter noch waren, verkehrten die Menschen noch mit den seligen Göttern. Heilige Zeit, als in wehenden Schatten ewiger Eichen die Geister noch lebten, die über des Wiesengrunds tauichte Matten selig auf luftigen Füßen hinschwebten, über den wiegenden Wogen der Wellen und in des Walddickis grausem Gesaus waren lebendige Götter zu Haus. Wo jetzt die Wildnis in wilden Waldquellen einsam sich spiegelt, schauten ihr Bildnis die selgen Gesellen. Noch nicht versiegelt waren die Bronnen. Sich auf den Schwellen der Felsen zu sonnen, liebten die Nymphen. Noch nicht verriegelt saß in des Widerhalls tönenden Grotten Ochlas, der alttschechische Rübezahl, zu schimpfen und heimlich zu spotten. Und um des Wasserfalls tosendem Lärmen sah man geschäftige Fräulein hinschwärmen. Solche Schilderungen einer entzückten Dichterfantasie ziehen sich oft seitenlang in dem Drama hin. Wir aber wollen uns jetzt dem zweiten Akt zuwenden, wo dem Gedenken der verbindenden Schwelle so sehr der Garaus gemacht wird, dass Harmonie und Heiterkeit sich verflüchtigen. Schuld daran sind die früher privilegierten Vladiken, die nun angesichts einer Frau auf dem Thron um ihre Männerbastionen fürchten. Schuld sind aber ebenso die Mägdlein, die trotz ihres lieblichen Namens zu Männerhasserinnen geworden sind. Und nun ihre wichtige Position als Leibwache Libussas zu einer Machterweiterung und Demütigung der Männer ausnützen wollen. So kommt die naturgegebene Anziehungskraft, die sonst die Geschlechter zueinander hinzieht, zum Erliegen. Libussa selbst, die freigeborene Jungfrau mit hohem Selbstwertgefühl, will die Rechte der Frauen zwar heben, jedoch Frauen und Männern in gleicher Weise gewogen sein. Sie könnte die Schwelle sein, über welche beide Geschlechter zueinander finden können. Stattdessen kommt es zu einer Aufrüstung und Verhärtung der Mägdlein. Diese wären zunächst ohne männliche Hilfe bravourös die Awaren ab. Dann erkühnen sie sich zum Mägdekrieg, der zunächst freilich mehr mit Propaganda als mit Blutvergießen geführt wird. Die antreibende Kraft ist natürlich Vlasta in all ihrer Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit, das genaue Gegenbild zur reinen Libussa. Sie liebt Libussa leidenschaftlich und hasst sie ebenso. Der Grund ist Primislaus, den beide heimlich lieben und verehren. Verbissen braust der Amazonensturm über die Bühne und ich finde, gerade dort, wo ihn der Dichter ernst und blutig meint, wirkt er auf uns am komischsten. Vlastas Ordinanz Stratka schärft der Mägdlein ewigen Fluch gegen die Männer ein. Verflucht sei jeder, dem ein Bart entspringt. Der dir, der mir, der einer anderen Magd mit Schmeichelreden böse Fesseln schlingt und fleht und drängt und schlingt und schwört und klagt, bis er ihr löst den Gürtel ihrer Zucht, dass sie, gebunden mit des Schoßes Frucht, an seinem Herd die Sklavin ekler Lust, des Elends Lasttier, seines Hofes Besen, dem Kind verzweifelnd flucht an müder Brust, die herrlich frei und selig sonst gewesen. Stratka selbst allerdings kann nicht verhehlen, dass ihr Männerhass eigentlich gar nicht grundsätzlich ist. Er ist ein Hass aus verschmähter Liebe und dem Verrat ihres Geliebten entsprungen. Versteine Herz, sagt sie, Versteine Herz, verwilde zarter Leib, zerrissen ist mein Band mit der Natur. Sie weiß gar nicht, wie sie damit das Urteil über sich selber spricht. Vergeblich sucht Libussa, sie zu besänftigen, als sich ein Sturm erhebt und in der Ferne Donner grollen. Die Götter zürnen. Aber den Göttern und Libussa zum Trotz singen die Mägdlein bald darauf im Wechselgesang mit Vlasta und Stratka ein Frauenkampflied, welches freilich uns heutige wieder lächeln macht. Kennen wir doch manche These aus der Frauenpower unserer Tage. Es ist ein Schloss gegründet, ein Feuer angezündet, ein Fähnlein aufgestellt, den Jungfrauen in dem Feld. Hui Hussa, hui Hussa, die Mägdlein der Libussa. Das letzte singt immer als Refrain der Chor. Die Fahne der Jungfrauen, kein Mann darf nach ihr schauen. Der Beste ist uns schlecht, der Liebste unser Knecht. Hui Hussa, die Mägdlein der Libussa. Verflucht sei Rad und Spindel und Feuerherd und Windel. Der Speer tu Rockendienst, gibt eisernes Gespinst. Hui Hussa, die Mägdlein der Libussa. Der Mann muss unten liegen, das Kind im Schilde wiegen, wir ziehen frank und frei auf neue Freierei. Hui Hussa, die Mägdlein der Libussa. Die Männer müssen singen den Kindern, die wir bringen, das Lied. Was ich nicht weiß, macht mir die Stirne heiß. Hui Hussa, die Mägdlein der Libussa. Es nehme keine einen, viel lieber nehmt sie keinen, denn einer ist Betrug und alle nicht genug. Hui Hussa, die Mägdlein der Libussa. Das Weib ergreift den Zügel, der Mann hält ihr den Bügel, im Sattel sitzen wir und spornen frisch das Tier. Hui Hussa, so weiter. Die Ketten sind zerbrochen und auf den Schild wir pochen. Im Harnisch ist das Weib, der Mann seh, wo er bleibt. Hui Hussa, die Mägdlein der Libussa. Auf dieses Lied hin strömen viele verheiratete Bäuerinnen herbei und bitten um Aufnahme in die Legion der Mägdlein. Vlasta aber hält den neu angeworbenen ihr bisheriges Sklavinnenleben vor Augen. Besonders lang und breit die Schmerzen und Nöte des Kinderkriegens und Aufziehens. Wobei, wie immer wieder betont wird, dem Mann nicht einmal der kleine Finger wehtut. Die radikale Stratka fügt hinzu, in Zukunft solle die Leidenschaft des Weibes der Jagd und der freien Liebe gehören. Und die Männer sollen die Frauen zu ihren Hirschen machen. Doppelter Funktion natürlich. Einige Szenen weiter kommt es übrigens noch brutaler. Einige der Mägdlein fordern, dass den Knaben bereits vorsorglich etwas amputiert wird. Ja, was denn, werden sie fragen? Der Daumen der rechten Hand. Denn dann werden sie als Männer kein Schwert mehr fassen können und keinen Bogen mehr führen können. Bis zum Ende des dritten Aktes treiben die Mägdlein so mit Entsetzen Scherz. Die Gesamtlage ändert sich erst, als Libussa sich dem heftigen Werben adeliger Männer ausgesetzt sieht, derer sie sich nur mit Klugheit und List erwehren kann. Da aber das Volk insgesamt einen Herzog an ihrer Seite haben will, entschließt sie sich schweren Herzens, Primislaus zum Mann zu nehmen, den sie allerdings lange schon schätzt und liebt. Gerade dies will Vlasta, die in Liebe zu Primislaus entbrannt ist und um ihn wirbt, verhindern. Primislaus wieder denkt nicht daran, die männlich harte Emanze zu ehelichen, wie sie gerne möchte. In solcher Gesinnung sagt er zu der an sich schönen Vlasta, Also sie ist eine schöne Frau, ist aber gewissermaßen durch den Panzer entstellt. Gepanzert trotzest du dem schönen Ziel, zu dem Natur dich weislich hat erschaffen. Entwaffnet bist du heil'ger Triebespiel, in dir regt des Geschlechts Bestimmung sich. Der Wind, dein Haar durchspielend, mahnet dich, du bist ein Mägdlein. Ehre sei dein Gut und deine einzige Waffe fromme Zucht. Der milde Mond regiere nur dein Blut. Dein züchtiger Leib tragt züchtiger Liebe Frucht. Dein Busen, der sich frei zutage hebt, zeigt, wie dein Herz in milder Fülle bebt und fessellos jauchzt deiner Schönheit Welle. Ich bin des Lebens Schwelle, Lebensquelle. Erschreckend fühlst du, dass das Weib im Mann, der Mann im Weib nur ganz sich fühlen kann. Man fühlt sich an die Stelle in der Zauberflöte erinnert, denn Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Die Frau also die Schwelle des Lebens, ein schöner Gedanke. Ähnlich wird Libussa von sich sagen, es steht das Weib am Born des ewigen Lebens, den Staat aus Quellen der Natur zu tränken. Und so opfert sie denn auch ihr höchstes Gut, ihre Freiheit, zum Segen ihres Landes. Als sie sich am Vorabend ihres Hochzeitstages zu einem Bad auf ihrer Burg vorbereitet, singt sie ein schwermütiges Abendlied, das sie ganz im Einklang mit der versinkenden Sonne und Natur zeigt. Während die Fledermäuse auf- und niederschwirren, offenbart die Braut zart verhalten ihren Seelenzustand. Bilbock, also es heißt ja eigentlich der weise Gott. Bilbock, der lichte Sonnenführer, senket am Berg hinab die schimmernden Gefieder. Zur Bahn Triglava schon das Nachtross lenket, die Schattenmähne wallt zum Tal hernieder. Still ruhen die Herden, die der Fluss getränket, kein Rossgewieher hallt am Felsen wieder. Es schweigt der Hain, am Quell die Linde denket und träumt, die sie gehört, die Frühlingslieder. Der Strom in einsamer Begeisterung rauscht, entschlummernd sinnt der Widerhall und lauscht. Der Himmel an das Herz der Erde sinkt, ein Bräutigam, der küssend Tränen trinkt. Und später, als es schon Nacht geworden ist, stehen die Mägdlein von Libussas Leibgarde vor der Badegrotte und singen eines der merkwürdigsten Brautlieder, die die Weltliteratur kennt. Dein Schleierlein weht, die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. Komm heraus, du schöne, schöne Braut, deine guten Tage sind nun alle, alle aus. Deine Jungfrauen lässt du stehen, willst nun zu den Weibern gehen. Dein Schleierlein weht, die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. Lache nur, die roten, roten Schuh werden dich einst drücken, sie sind eng genug dazu. Wenn wir zu dem Tanze gehen, wirst du bei der Wiege stehen. Dein Schleierlein weht, die Tränen des Taues, die weinest du zu spät. Ja, meine Damen und Herren, aus der großen Melodramatik des Dramas, man möchte fast sagen der Oper, habe ich Ihnen bisher nur einige Beispiele vortragen können. Und gerade im Finale, im fünften Akt, wo so viele Stimmungen und poetische Motive zusammen zusammenfallen, ist es sehr schwer, die rechte Auswahl zu treffen. Auf ein Charakteristikum von Brentanos Libussas Dichtung muss aber hingewiesen werden, weil es sich um die ureigenste Zutat und Idee des Dichters handelt. Die Bezogenheit der Libussa-Mythos auf das Christentum. Dass der fromme Dichter fromm schon vor seiner radikalen Rückkehr zum alten Glauben das Christentum als die letzte und höchste Stufe der Geschichte feiert, wird nicht Wunder nehmen. Und als Religion der Schwelle wiederholt das Christentum ja nur, was Prag in seiner tiefen Ausdeutung meint. Es ist wie keine andere Religion der Brückenschlag vom Hier zum Dort, mit seinem Gott, der Mensch wird. Und hier zitiere ich den Germanisten Oskar Seidlin, der, um den Weg ins Ewige zu weisen, die bittere und ganz in die Zeitlichkeit geworfene irdische Straße wandern muss. Christus ist die Schwelle, der menschlichste der Göttersöhne. So erstaunt auch nicht, dass die Verkünderin der neuen Lehre, jenes Mädchen, das von Anfang bis zum Ende in das Drama eingeflochten wird, den Namen Trinitas trägt. Die Dreifaltigkeit, in der die drei göttlichen Personen ineinander übergehen. In unzähligen Varianten, wenn Trinitas spricht, erscheint der neue Glaube als die Schwelle, die zum himmlischen Eingang führt. Trinitas sagt, Glaub, Hoffnung, Liebe gleichen einer Quelle, die still im Kern des Lebens sich ergießt, sehnsüchtig ringend nach des Tages Helle, quillt sie im Grund und schwillt und steigt empor und pocht an eines frommen Herzens Tor. Aber alles, was Trinitas sagt und tut, bleibt Versprechen, Erwartung. Sie kam zu früh nach Böhmen. Am Morgen der Hochzeit, in der sich Libussa und Primislaus verbinden, stirbt sie den Märtyrertod. Und der Kontrast dieser Ereignisse wird gerade dann offenbar, als die Tänze und Lieder das Stadium der Fröhlichkeit und Ausgelassenheit erreichen und nun sogar auch die Braut zum Lachen bringt. Die Mädchen singen ihr zu, nimm den Kranz, du Frühlingsbraut, von dem Maiengott betaut. Maienblumen, süße Glocken, läuten dir das Glück ins Haus. Zöpfe werden deine Locken, dir am Busen diesen Strauß soll er pflücken, möge's glücken. Aber will er ihn zerdrücken, strafe ihn mit süßen Küssen, bis er es wird lassen müssen. Das Brautpaar tanzt den Würtak, einen immer schneller werdenden alttschechischen Tanz, als die Festesfreude durch einen jähen Trompetenstoß unterbrochen wird. Die Leiche der Trinitas wird herbeigetragen. Libussa und Primislaus, alle haben dieses fremde Mädchen geliebt und sind immer mehr von ihren christlichen Verheißungen beeindruckt worden. Ihr Werk bleibt jetzt unvollendet. Es bleibt bei der Verheißung. Allerdings starb unmittelbar nach der ruchlosen Tat auch die Mörderin, deren finsterer Gott ein Gott des Nichtmehr gewesen ist. Trinitas letzte Tat war die Taufe Hubaljutas, der einstigen Hexenschülerin. Aber selbst der Vollzug dieser Taufe bleibt in der Schwebe, also auf der Schwelle. Da die Täuferin mitten in der Taufformel vom vergifteten Pfeil getroffen wird. Jetzt in Gegenwart des Brautpaares kniet sich der Täufling weinend zu Trinitas Leiche und versucht ihr das Gift aus der Wunde zu saugen. Aber gerade dieser vergebliche Versuch wird zur Ursache des eigenen Todes. So bleibt auch Hubaljuta die erste Taufkandidatin Böhmens, eine Getaufte in Erwartung an der Schwelle zum Heil. Und schön ist, dass sie als Taufnamen den Namen einer Blume bekommen hat, Primula. Primula, die Schlüsselblume, die man in Böhmen Petersschlüssel nennt. Diese Blume hatte schon im ersten Akt eine geheimnisvolle Rolle gespielt. Wie ja viele Pflanzen und Blumen des Florilegiums in unserem Stück zur Sinnhaftigkeit des Daseins beitragen. Kaum hat sich die Gesellschaft wieder gefasst, kehren die Kundschafter zurück, die im Auftrag Libussas nach der günstigen Stelle an der Moldau suchen sollten, wo man eine neue Stadt gründen könne. Und sie erzählen von einem Zimmermann, dem sie im Wald angetroffen hätten, als er gerade eine Türschwelle anfertigte. So ist auch gleich der Name für die Stadt gefunden. Brach oder Prag, wobei ich mir habe sagen lassen, dass das G in dem deutschen Wort Prag das ursprünglichere ist im Altschechischen. Libussa gerät in Ekstase und sieht von ihrer Ahnhöhe aus die künftige Stadt schon entstehen. In 6 visionären Strophen sieht sie die Stadien im Aufbau oder in der Geschichte und in der Geschichte Prags. Und jede Strophe endet mit dem Wort Schwelle, zum Beispiel Ruhmesschwelle, Ehrenschwelle, Glückesschwelle. Die letzte Strophe aber endet so: Es bricht die Nacht, o Duft, o Lichtes Helle, Prag, Prag, du unseres Heils und Glaubens Schwelle. Die Worte Heil und Glauben können aber zusammengenommen nur auf das kommende Christentum hinweisen. Dann bricht auch Libussa tot zusammen, denn auch sie hat die Leiche der Trinitas liebkost. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt wirklich zum Schluss. 7 Jahre nach der Veröffentlichung der Gründung Prags hat ein anderer Dichter, diesmal ein echter Dramatiker, kein Lyriker, begonnen, sich mit dem Libussa-Stoff zu beschäftigen. Er hat dieselben Quellen benutzt wie Brentano und dessen Stück gut gekannt, Franz Grillparzer. Aber bei ihm ist die Gründung der Stadt Prag keine Schwelle in eine lichte Zukunft. Ein Vierteljahrhundert hat Grillparzer die ersten Entwürfe liegen gelassen, bis er sein Drama herausbrachte. Und dieses Zögern ist im Vergleich zu Brentanos frischem und frohem Drauflosarbeiten schon vielsagend. Der Abstand eines Menschenalters zwischen beiden Werken bezeichnet auch eine Wende im europäischen Lebensgefühl. Die Hoffnungen kurz vor der großen Entscheidungsschlacht und dem großen Sieg über Napoleon bei Leipzig haben bald getrogen. Bei Grillparzers Libussa-Version liegt im Anfang schon auch gleich das Ende. Pessimismus beseelt die große Rede der Grillparzerschen Libussa. Die Zukunft wird nicht Glück und Freiheit für die Völker und den Einzelnen bringen, sondern die Ausweglosigkeit des Nationalismus und den fatalistischen Kampf aller gegen alle. Dies alles aber ist bei der Gründung der Stadt schon keimhaft angelegt. Bei Brentano sieht Libussa bereits die leuchtenden Zinnen und Türme, was bei Grillparzer nicht der Fall ist. Brentanos Libussa sieht auch die Tore und die Tempel der Stadt, wie sie sagt, gemeint sind die Kirchen natürlich, und schließlich selbst die berühmte Brücke, die für sich allein genommen schon ein Symbol der Hoffnungsschwelle ist. Vor allem dass die Verheißung und das Versprechen sind da. Und die Hoffnung überlebt die sterbende Libussa. Der Romantiker Brentano hat mit seinem Prag-Drama immerhin der Nachwelt Zeugnis von der frohen Aufbruchstimmung seiner Generation gegeben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.